Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Und es gibt eigentlich nur einen Satz, den man heute sagen kann, und der ist natürlich Get in there, Lewis. Lewis Hamilton gewinnt sein erstes Rennen auf Ferrari und es war ein emotionales Spektakel, was der Brite uns gezeigt hat. Dieser erste Sieg, der ihm so viel bedeutete, mit dem ja eigentlich keiner mehr gerechnet hatte und der jetzt wahr wurde. Und darüber möchte ich mit einem sprechen, der Lewis Hamilton schon sehr, sehr lange beobachtet, sehr, sehr lange über ihn spricht in diesem Podcast Starting Grid schon seit 10 Jahren und der Lewis Hamilton auch tatsächlich schon begegnet ist und ein gemeinsames Foto sein eigenen darf. Herzlich willkommen, mein lieber Freund Kevin Scheuren.
Ich muss schon sagen, dieses Foto, das ist schon mein Heiligtum in Sachen Fotos mit Formel 1 Fahrern, ne? Weil es ist gar nicht so einfach, mit Lewis Hamilton ein Foto zu bekommen, insbesondere als Mann. Also der macht eigentlich nur Fotos mit Kindern und Frauen, habe ich so das Gefühl. Und so als normaler Mann kommst du da nicht so wirklich an ein Foto. Aber ich habe so lange gebohrt in Budapest damals, dass er gar keine Chance hatte, an mir vorbeizukommen. Und wir wurden in Barcelona mal wieder daran erinnert, warum er für viele der GOAT ist, der greatest of all time. Das war schon eine Performance, die so ein bisschen den alten Lewis Hamilton uns wieder gezeigt hat. Und jetzt dürfen wir gespannt sein, was da draus wird. Aber ich freue mich auf die Ausgabe. War ja doch ein interessanterer Barcelona Grand Prix als in vielen, vielen Jahren zuvor, fand ich, Dennis.
Ja, ganz genau. Es war, Barcelona gilt ja immer so ein bisschen als ein Schnarch-Grand Prix, als ein Hinterherfahr-Grand Prix ohne viel Action. Und die ersten Runden sah es ja auch noch so aus, Kevin. Dann änderte sich es aber. Wir haben wirklich tolle Überholmanöver bekommen, auch ein paar interessante Teamduelle bei Haas, dann natürlich ganz prominent, und da werden wir gleich drüber sprechen, Mercedes. Und wir haben dann natürlich, klar, das ist jetzt ein bisschen künstlicher Fakt, wieder kurz vor Schluss und während des Rennens auch schon VSC und Safety Car gehabt, was alles nochmal durcheinander gewürfelt hat. Und ja, darüber werden wir auch gleich sprechen, so ein bisschen vielleicht auch den Weg geebnet hat, dann für Lewis Hamilton. Vorab würde ich aber auch noch gerne wissen, Kevin, wie hast du es erlebt? Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, Barcelona war ja auch so deine erste Berührung mit der Formel 1, genau. Bist du jetzt doch vielleicht ein bisschen mehr traurig, dass dieser Grand Prix in die Rotation geht, oder sagst du, ja, das war ein schöner Abschied oder ein schöner temporärer Abschied, aber lass uns das so behalten.
Nein, also ich bin schon froh, dass es in die Rotation geht, so ist es nicht. Ja, es war mein erster Live-Grand Prix 2002, das erste Mal, dass ich an der Strecke war in Barcelona, und dieser Haupttribüne habe ich damals gesessen. Also deswegen ist Barcelona schon irgendwo ein Stück weit ein besonderer Ort für mich, was so das Fandasein angeht. Aber ich bin jetzt auch nicht traurig, dass das in die Rotation mit Spa geht. Ne? Also so habe ich ja das Beste aus beiden Welten. Spa sowieso mein Heimrennen sozusagen, und Barcelona so das erste Rennen, wo ich war. Also das Rennen war schon gut, ja, das war schon besser als die letzten Jahre, das hat schon viel, viel mehr Spaß gemacht, aber wir müssen jetzt daraus auch nicht mehr machen, als es ist, ja, am Ende ist es immer noch Barcelona, und ich bin froh, dass wir es jetzt nicht mehr jedes Jahr im Kalender haben. Und du?
Mir geht es da ähnlich tatsächlich. Also es war wirklich ein spannenderes Rennen, als ich gedacht habe. Und ich mag die Strecke an sich auch sehr gerne. Aber man muss, glaube ich, ganz ehrlich sein, die Formel-1-Rennen auf Dauer dort waren ja nicht so spektakulär. Und ich bin persönlich ehrlicherweise ein Fan der Rotation, weil ich glaube, dass viele Strecken auch eben durch jedes Jahr irgendwie durchs Dorf getrieben werden, auch ein bisschen ihren Reiz verlieren. Und so haben wir viele verschiedene Strecken und jedes Jahr wieder neue, über die man sprechen kann, wo dann vielleicht auch ein paar Daten fehlen. Das ist ja auch immer spannend. Also ich bin mit der Rotation auch definitiv fein. Womit ich auch fein bin, Kevin, und ich hoffe, du auch, ist das Rennergebnis. Das will ich noch einmal kurz vortragen, bevor wir uns dann ins Getümmel stürzen. Wie bereits erwähnt, Lewis Hamilton gewinnt den Grand Prix von Barcelona vor George Russell und Lando Norris. Ein rein britisches Podium. Dahinter Max Verstappen, Oscar Piastri auf Platz 5. Isa Kaccha holt Punkte für Red Bull auf Platz 6. Pierre Gasly, Best of the Rest im Alpine, auf Platz 7. Dahinter Liam Lawson auf der 8 und sein Teamkollege Arvid Lindblad, Platz 9, doppelte Punkte für die Racing Bulls, und auch doppelte Punkte hat Alpine geholt. Es sah sogar so aus, als ob es noch mehr werden könnte. Franco Colapinto kam als 8. ins Ziel, hat aber nachträglich noch wegen einem Verstoß unter der gelben Flagge eine 5-Sekunden-Strafe bekommen und ist auf Platz 10 abgerutscht. Immerhin trotzdem ein WM-Punkt. 10 Sekunden, Entschuldigung. Genau, 10 Sekunden auf Platz 10 abgerutscht. Danke, Kevin. und holt auch eben dann doppelte Punkte nichtsdestotrotz für Alpine. Platz 11, wie kann es anders sein? 4 Ringe für ein Halleluja. Gabriel Bortoleto im Audi mit dem, ja, von schon fast Standardplatz für Audi. Auf Platz 12 Carlos Sainz im Williams, 13. Esteban Ocon im Haas, 14. und letzter eigentlich auf der Strecke war dann Sergio Perez im Cadillac. Nicht ins Ziel gekommen sind Charles Leclerc, der kurz vor Schluss ja die Servolenkung, dann auch wohl die Gänge und alles Mögliche verloren hat in seinem Ferrari. Ganz bitterer Moment, auch darüber werden wir sprechen. Natürlich vielleicht der größte Aha- oder Oho-Moment Kimi Antonelli, der ja nach einem tollen Manöver gegen George Russell und einer starken Performance, für einen Sieg hätte es unter den Umständen, wie wir sie heute hatten, wahrscheinlich nicht gereicht, aber der zweite Platz, den er eigentlich hätte einfahren können, den gab es deshalb nicht. Oliver Baermann und Alexander Albon sind ebenfalls ausgeschieden. Auch Lokalmatador Fernando Alonso beendete das Rennen nicht. Nico Hülkenberg, ganz bittere Geschichte, werden wir auch drüber sprechen. Von einem Kieselstein auf dem Weg in, ja, vielleicht die Punkte gestoppt. Valtteri Bottas, ja, eigentlich schon standardmäßig im Cadillac auf der DNF-Liste. Und Lance Stroll, auch da nicht wirklich was für Aston Martin. Und wir fangen natürlich an, Kevin, mit dem Rennsieger, mit Lewis Hamilton. Ich habe es gerade gesagt, get in there, Lewis. Es war wieder soweit, ein italienisches Grazie aus seinem Munde zu hören und Freudentränen auf dem Podium bei der Hymne. Es war wirklich schön. Und ja, wie hast du diesen Sieg erlebt? Hast du oder wann hast du auch realisiert, das kann jetzt wirklich was werden? Denn ich muss zugeben, ich habe lange nicht wirklich dran geglaubt, auch wenn bei uns in der Watchparty schon alle drauf geschielt haben. Ich dachte, das wird ein astreines Mercedes-Ding. Und dann kam aber das VSC und plötzlich war Lewis Hamilton ja im Oberwasser und dann am Ende der Rennsieger.
Nach der VSC-Phase, als sein Renningenieur Carlos Santi funkte, "You're in front!" So, da war für mich klar, der gewinnt das Rennen. Also da war es endgültig klar. Das war so, da musste er es nur nach Hause bringen und der ist so drin aktuell, der ist so locked in diese Situation, dass es da für mich keinen Weg dran vorbei gab, dass der gewinnen würde. Also ich hatte dann schon noch den Eindruck, okay, wenn Antonelli jetzt schnell an Russell vorbeikommen würde, dann zieht er dann nochmal richtig dran und dann, glaube ich, wäre es nochmal zum Duell gekommen auf der Strecke, aber dann hat Antonelli das zwar geschafft, aber dann war es dann auch schon vorbei. Deshalb, ja, toll, einfach schön. Ich weiß es nicht, ich kann das gar nicht anders beschreiben als schön. Es war einfach schön, dass Lewis Hamilton dieses Rennen gewinnen konnte, dass er jetzt auch belohnt worden ist für diese letzten Rennwochenenden, die er da gezeigt hat und sich jetzt in eine Position bringt, wo man sagen kann, ja, das geht jetzt Richtung WM-Kampf, ne, für Lewis Hamilton. Und das hätte man, glaube ich, zum gleichen Zeitpunkt letztes Jahr nicht erwartet, dass das passieren würde. Aber umso besser. Also ich glaube, ein Ferrari im WM-Kampf ist gut und Lewis Hamilton im WM-Kampf in einem Ferrari könnte noch viel besser werden.
Ja, und dann hatte die Formel 1 ja noch ein ganz besonderes Bonbon für Lewis Hamilton, denn nach dem Aussteigen, nach dem Abtrocknen, nach dem Wiegen wartete ein alter Freund auf ihn mit dem Mikrofon des World Broadcasts in der Hand, nämlich Nico Rosberg machte die Podiumsinterviews und ich glaube, die Konstellation, die haben beide nicht so erwartet, das gab ja schon vorher, das ist ja so ein bisschen durch die sozialen Netzwerke gegangen, ein Moment, wo Nico ihn für ein kleines Interview abfangen wollte, ich glaube auf dem Weg zur Fahrerparade und Hamilton erst so dran vorbeiging und dann so, ja, so ein, ich würde es interpretieren als ein halbherziges Winken. Nico Rosberg hat es wohl hinterher interpretiert als ein ehrliches Entschuldigung. Auf jeden Fall schon so ein bisschen die erste Knistersituation. Und dann standen sich die Rivalen von 2016, 10 Jahre nach ihrem großen Duell in Barcelona gegenüber und Nico Rosberg musste oder durfte ihm die Frage stellen, Lewis, endlich ein Ferrari-Gewinner. Hatte, finde ich, noch so einen kleinen humoristischen Beitrag dann auch in der ganzen Geschichte, oder?
Total. Also es war so, hätte man bei The Office oder Stromberg nicht besser schreiben können, was da passiert ist, oder? Also, ja. Aber auch schön. Also ich finde das auch, wir wurden ja auch darauf hingewiesen, dass es diesen High-Performance-Podcast von Nico Rosberg gab, wo er ja auch über diese ganze Nummer von vor 10 Jahren nochmal gesprochen hat und wo auch klar wurde, und ich finde, das sieht man auch in diesem kleinen Social-Clip, der da rumgegangen ist von Sky UK, dem liegt schon was an Lewis Hamilton. Hat man zumindest immer so den Eindruck. Und ich glaube, dem tut es auch ein bisschen weh, dass das so in die Brüche gegangen ist. Und der würde das, glaube ich, gerne auch kitten. Nur ich glaube, dass Lewis Hamilton einfach so weitergezogen ist von der Situation. Gar nicht mal was gegen Nico Rosberg hat. Ich glaube, er ist ihm einfach mittlerweile komplett egal. Während ich glaube, Nico Rosberg schon gerne nicht befreundet sein würde mit ihm, aber dass es wieder so ein bisschen ist, wie es mal war. Und das kann ich auch aus menschlicher Sicht total nachvollziehen. Die beiden waren seit Kindestagen beste Freunde und dann zerfetzt es einen so wegen einer Formel-1-Weltmeisterschaft. Und er sagt ja auch in diesem Podcast selber, man hat sich ja auch generell auseinandergelebt. Ne? Die Werte haben sich verschoben, die familiären Begebenheiten haben sich verschoben. Man war ja noch lange Nachbarn, dann ist ja irgendwann Nico Rosberg ausgezogen aus dem Apartmentkomplex und trotzdem, ja, irgendwie schließt sich da doch der Kreis. Ne? Vor 10 Jahren in Barcelona diese Situation und jetzt in Barcelona gewinnt Lewis Hamilton an einem Rennen, wo man fast wieder die Situation zwischen den beiden Mercedes-Piloten gehabt hätte, wo die sich vielleicht auch wieder abschießen. Und Nico Rosberg macht das Interview und sagt bei Sky dann aber auch noch, er ist der Größte aller Zeiten. Also das hat er bei Sky Deutschland ja gesagt. Und das, ja, ist irgendwie ein krasser Feel-Good-Moment. Also wir vergeben ja immer am Ende eines jeden Jahres hier die Griddies oder ihr beziehungsweise vergebt die Griddies. Also ich weiß nicht, also ich habe schon eine Nominierung, ne, für diesen Award, nämlich der erste Ferrari-Sieg von Lewis Hamilton und irgendwie all das, was danach so war an Äußerungen und an Ehrerbietungen für ihn, das war schon ein richtig krasser Feel-Good-Moment. Und auch wenn Lewis Hamilton von vielen, glaube ich, sehr kritisch gesehen wird da draußen und nicht alle was mit ihm anfangen können, ich glaube, dass diese Gesamtheit der Emotionen, die daraus entstanden sind, jeder wurde nach ihm gefragt und jeder hat sich für ihn gefreut, zeigt ja, was er für einen Respekt im Fahrerlager hat, für das, was er geleistet hat in der Vergangenheit und wie viele auch mitgelitten haben, dass so lange kein Sieg dabei rumgesprungen ist jetzt bei Ferrari. Und jetzt hat er das geschafft. Jetzt entwickelt sich das immer mehr in seine Richtung und jetzt wäre es halt schon an der Zeit, wirklich so diese Vorhersage wahrzumachen, als er vor dieser Tür von Enzo Ferrari stand, ne? Und jetzt geht er da vielleicht doch noch durch. Also es ist noch ein weiter Weg, klar, jetzt hat er 41 Punkte Rückstand auf Kimi Antonelli, aber wir haben es ja gesehen, der hat jetzt Nuller geschrieben, das Polster ist immer noch groß genug, aber irgendwie spannend zu sehen, dass Lewis Hamilton da George Russell auch abgelöst hat als ärgster Verfolger von Kimi Antonelli. Und ja, dass das jetzt alles so zusammenkommt in Barcelona, das ist so eine Geschichte, die kann ja nur die Formel 1 schreiben, das ist doch ganz klar.
Die kann wirklich nur die Formel 1 schreiben. Und eine Geschichte, die die Formel 1 eben auch mit diesem Rennen geschrieben hat, ist natürlich der Kampf um die diesjährige WM. Du hast es gerade angesprochen, Kimi Antonellis ärgster Verfolger. Aktuell ist Lewis Hamilton. 115 Punkte hat Lewis, 156 nach seinem Nuller jetzt Kimi Antonelli, also 41 Punkte, wenn mich meine Mathekenntnisse nicht verlassen haben. Ich glaube in dem Moment nicht. Eine andere Sache aber, Kevin, die jetzt sehr, sehr spannend wird, ist natürlich die Konstellation bei Ferrari selber. Denn sein Teamkollege Charles Leclerc hatte erneut ein rabenschwarzes Wochenende in der Qualifikation am Samstag im Q3. Man kann schon sagen, er war auf Pole-Kurs. Die Pole war definitiv in Reichweite. Er hat eigentlich bis dahin echt alles gut gemacht, wirft das Auto aus eigenem Amuse-Gueule in die Wand, so ein bisschen uninspiriert würde Kevin Scheuren sagen, in die Wand. Und dann war es nur Startplatz 10, aus dem er sich nicht wirklich rauskämpfen konnte. Er war zwar auf einem Weg ein bisschen weiter nach vorne, klar, aber hang dann irgendwann hinter Max Verstappen fest und dann ging auch nicht mehr viel. Die problematische Geschichte dann natürlich für ihn, dann hat ihn auch noch das Glück verlassen, das Auto geht kaputt, 0 Punkte wieder. Und wir haben jetzt eigentlich eine Situation, in der Lewis Hamilton der absolute Top-Contender ist, um die WM fährt Stand jetzt, das muss man einfach so sagen. Ob man sich irgendwann bei Ferrari die Frage stellen muss, ja, committen wir uns jetzt auf einen Fahrer und dann kann dieser Fahrer nur Lewis Hamilton sein. Und der Auserwählte, der Mann, der für Ferrari all die Jahre durchs Feuer gegangen ist und die Kohlen aus eben diesem geholt hat, müsste dann tatenlos zugucken. Und das ist aber die harte Realität. Selbst Hörer, die öfter mir zuhören, wissen ja, mein Bruder ist ja riesen Charles Leclerc-Fan und selbst der hat mir heute geschrieben, ab jetzt muss Ferrari auf Lewis Hamilton gehen. Und meine Frage, Kevin, ist dieser Moment schon gekommen oder ist das jetzt auch wieder so ein bisschen aus der Emotion heraus, aus dem aktuellen Momentum heraus, vielleicht aber auch zu früh schon geurteilt?
Boah, schwer zu sagen. Also die letzten 3 Wochen waren schon ein krasser Wechsel. Ich weiß nicht, ob es ein Paradigmenwechsel schon ist bei Ferrari, aber es ist auf jeden Fall mal eine kleine Trendwende, die da entstanden ist in Richtung Lewis Hamilton. Nun bin ich noch nicht bereit, Charles Leclerc komplett abzuschreiben, weil ich glaube, dass Charles Leclerc alles mitbringt, um auch in einem WM-Kampf funktionieren zu können. Und das jetzt hinzustellen, so nach dem Motto, der ist nicht stark genug für den WM-Kampf oder mental nicht gut genug für den WM-Kampf, das weiß ich nicht, weil erstens war er noch in keinem echten WM-Kampf, muss man halt auch sagen. 2022 ging das zwar gut los, aber faktisch war er in keinem WM-Kampf am Ende. Und jetzt hat er mal das Auto und ich glaube, das ist vielleicht so eine Umstellung, die jetzt gerade passiert, auch bei ihm im Kopf ist. Er hat das Auto, er hat jetzt aber auch den Teamkollegen, der funktioniert. Vielleicht, wenn Lewis Hamilton genauso performen würde wie letztes Jahr, würde Leclerc auch ganz anders funktionieren. Natürlich steigt der Druck und natürlich machst du dir auch den Druck selber. Und ich glaube, das ist eben der Unterschied. Das, was Lewis Hamilton letztes Jahr gemacht hat, war, sich sehr viel Druck zu machen auch. Der wollte auf Anhieb funktionieren bei Ferrari. Hat nicht funktioniert, er hat ein Reset gemacht, wie er das erklärt hat und sich vielleicht auch so ein bisschen gelöst von diesem eigenen Druck, den er sich gemacht hat. Und bei Leclerc ist das dieses Jahr genau andersrum. Andererseits, Leclerc macht sich eigentlich immer, glaube ich, selbst am meisten Druck und vielleicht muss er auch da rauskommen. Vielleicht muss er sich den Druck auch selber nehmen in dem Moment, wieder die Leichtigkeit finden und auf einmal performt er wieder wie eine Eins, weil sich jetzt hinzustellen und so komplett zu sagen, ja, der Leclerc, der packt es eh nicht. Es ist noch ein bisschen zu früh. Es kann sein, dass dieser Moment dieses Jahr kommt. Ja, das sage ich jetzt auch als jemand, der Charles Leclerc sehr positiv gegenübersteht, dass man den Cut machen muss und sagen muss, ab jetzt gilt es, Lewis Hamilton zu unterstützen. Also ja, der Abstand von Leclerc zu Antonelli ist eigentlich schon zu groß. Also wir reden jetzt über 50 Punkte. 50 sind es, das sind sogar noch mehr, ne? 60 Punkte. Ja. 60 Punkte. Nee,
noch mehr, glaube ich. Leclerc 75 Punkte, Antonelli 156.
Ja, das ist schon.
Also, es ist ein Brett. Es ist ein Brett.
Okay, vielleicht muss man es anders formulieren. Wenn Ferrari sich jetzt auf Hamilton einschießen würde, würde man nichts falsch machen. Ich glaube aber, man würde jetzt auch nichts falsch machen, das erstmal so weiterlaufen zu lassen, um zu gucken, wie sich das entwickelt und in welche Richtung Leclercs Saison geht. Vielleicht ist das die bessere Formulierung. Denn jetzt Leclerc schon ins Feuer zu werfen und zu sagen, okay, verbrennen wir jetzt für diese Saison, ist vielleicht ein bisschen hart im Anbetracht auch der Vertragsverlängerung, die man jetzt gemacht hat und sich jetzt komplett auf Hamilton zu fokussieren. Andererseits gehen Leclerc die Argumente aus und das ist halt auch ein Teil der Wahrheit. Ne? Ihm gehen echt die Argumente aus und demnach kann man es einerseits verstehen, wenn es Ferrari tun würde. Wenn du mich fragst, persönlich, ich würde noch 1, 2, 3 Rennen abwarten. Ich denke in Silverstone wäre vielleicht ein guter Punkt, wo man sagt, okay, wenn es danach ziemlich klar nach Hamilton aussieht, dann sollte man überlegen, ob man das nicht tun sollte. Und ich glaube auch, ein Leclerc wird das machen. Weil am Ende des Tages ist für Leclerc Ferrari größer als er selber, glaube ich. Und wenn er mithelfen kann, Ferrari zum Weltmeister zu machen und gleichzeitig auch Lewis Hamilton helfen muss, diese Saison Weltmeister zu werden, dann tut er das. Weil ich auch glaube, dass Lewis Hamilton ihm das zurückzahlen würde, wenn er ihm helfen könnte, im Jahr drauf Weltmeister zu werden. Ich glaube, dieser 8. Titel, das ist das, was Hamilton jagt, das ist das, was Hamilton will. Und wenn er den hat, dann hat er quasi seine Redemption, dann hat er seine Wiedergutmachung für das, was 2021 ist, erreicht. Das heißt jetzt nicht, dass er dann in die Saison geht nächstes Jahr und sagen würde, ja komm, dann fahre ich nur für Charles Leclerc. Im Gegenteil, der wird natürlich versuchen, Titel Nummer 9 zu gewinnen. Aber ich glaube, wenn es dann in die andere Richtung gehen würde und man würde ihm bei Ferrari sagen, du, pass auf, du fährst jetzt für Charles, dann macht er das auch. Weil er genau weiß, dass er, das hat er auch so ein bisschen eingeleitet, mit Leclerc einen Ally hat. Also jemanden hat, der mit ihm für ein Ziel arbeitet und der nicht gegen ihn arbeitet. Und ich denke, das ist das, was dieses Team-Duell auch so interessant macht, ist, dass es einen hohen Respekt zwischen den beiden gibt und überhaupt keine Animositäten oder sowas, sondern die Gewissheit, dass da zwei echte Weltklassefahrer unterwegs sind. Der eine ist siebenfacher Weltmeister, ist mit allen Wassern gewaschen im WM-Kampf. Der andere hat original 0 Weltmeistertitel und hat das auch noch nicht gemacht. Und demnach ist das auch jetzt ein Reifeprozess für Charles Leclerc, da reinzurutschen. Aber ich glaube, es wäre zum jetzigen Zeitpunkt zu früh, komplett auf Hamilton zu setzen, um Leclerc nicht jetzt schon zu demoralisieren.
Um nochmal auf Leclerc zurückzukommen zum Abschluss dieses Themas. Du hast ja gerade angesprochen, die Formel 1 schreibt diese Geschichten, die ja nur die Formel 1 schreiben kann. Glaubst du, diese Geschichte Charles Leclerc ist aber vielleicht zu krass? Es ist die eine Geschichte zu viel, denn wenn wir uns mal vergegenwärtigen, und das hatte ich unter anderem auch in einer Diskussion unserer Telegram-Gruppe geschrieben, diese Last, dieser Druck, diese diese Bürde, die er mit sich trägt, sei es seine privaten Schicksalsschläge in der Vergangenheit, sei es dann eben diese Karriere bei Ferrari, die er anfing eben mit diesem Cockpit, dann diesem in Anführungszeichen Strafe, Motorenstrafe, die Ferrari hatte, wo er dann wirklich ganz bittere Jahre auch im Ferrari erlebt hat, die Auf und Abs, die diese Hoffnung, die Momente, Siege wie Monte Carlo, Monza, die natürlich richtig, ja, richtig emotional und krass auch waren, aber dann eben auch diese vielen Tiefpunkte, die Jahre, in denen Charles Leclerc sich in vielen Trainings dann auch in die Wand reingefahren hat. Glaubst du, das ist dann auch alles zu viel und dass wir irgendwann auch an dem Moment sind, wo wir sagen, das war eigentlich auch nie möglich, diesen ganzen Druck zu durchbrechen? Weil ich habe ja so für mich das Gefühl, man neigt jetzt natürlich in diesem Moment, wo es gerade sehr krass aussieht, Lewis Hamilton fährt ihm gerade davon, Leclerc haut das Ding jetzt mehrfach weg. Man neigt natürlich dazu, das jetzt gerade so zu sehen. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, was ich all die Jahre immer über Leclerc gedacht habe. Und ich war immer davon überzeugt, dass ein Leclerc der Mann ist, der Ferrari zum Weltmeister macht. Jetzt dreht sich das Ganze so ein bisschen. Glaubst du, das ist jetzt einfach auch nur Momentum und vielleicht gerade auch so ein bisschen emotional? Oder haben wir vielleicht in der Vergangenheit auch ein wenig zu viel Druck auf Charles Leclerc gelegt und vielleicht auch ein wenig zu viel uns diese Geschichte gewünscht?
Eine gute Frage, wenn man die Diskussion so verfolgt, auch in unserer Telegram-Gruppe Starting Grid Fans, kommt da gerne dazu, wenn ihr möchtet, seid ihr immer herzlich eingeladen. Facebook sind wir auch, Starting Grid F1 Fans, Discord-Channel haben wir, alle Links dazu gibt es in den Shownotes. Dann hat man doch, also insbesondere nach dem Rennen am Sonntag, habe ich teilweise auch die hab ich mich so ein bisschen im Kopf geschüttelt auch, ne, wie sich da eingeschossen worden ist auf Leclerc. Auch schon teilweise so immer mit einem sehr, ja, schadenfreudigen Tonfall. Natürlich macht man Druck auf einen Ferrari-Fahrer, der in der Lage ist, Weltmeister zu werden. Oder von dem man ausgeht, dass er in der Lage ist, Weltmeister zu werden, weil es einfach ein riesiger Fahrer ist. Also, wenn man sich jetzt hinstellt und sagt, Leclerc sei kein guter Fahrer, ist halt auch falsch. Wenn man sich hinstellt und sagt, Leclerc scheint einen WM-Kampf mental nicht gewachsen zu sein, hat man zumindest jetzt Argumente bekommen in diesen letzten Wochen. Ne? Also das ist, gehört halt auch zur Wahrheit dazu. Also er liefert ja auch den Leuten, die das sagen von ihm, immer wieder Munition. So, und wenn du Munition lieferst, lädst du die Waffe und wenn du an der Wand stehst, hast du immer die Gefahr, abgeknallt zu werden. Und das ist dann irgendwo genau da, wo Leclerc jetzt gerade steht. Ne? Vergleichbar mit Russells Situation bei Mercedes. Eigentlich waren er und Russell die Auserwählten. Und jetzt sind es genau die Teamkollegen auf ganz anderen Arten und Weisen, die denen den Rang ablaufen. Und bei beiden stellt sich die gleiche Frage, ne? Weil man stellt bei Russell ja nicht die, also eine andere Frage. Ist der überhaupt dem WM-Kampf gewachsen? Wenn es jetzt wirklich drauf ankommt, scheint er ja auch Probleme zu haben, das irgendwie alles hinzubekommen, ne? Und klar, der hat technische Ausfälle, Leclerc hat menschliche Ausfälle gehabt, so. Und da ist dann auch wieder der Unterschied zwischen den beiden. Und gleichzeitig bin ich noch nicht bereit zu sagen, wir haben da in Charles Leclerc was reinprojiziert, was nicht da ist. Dafür sind die grundsätzlichen Leistungen, auch wenn die Ergebnisse das nicht immer widerspiegeln, vielen Rennen zu gut gewesen, als das, was wirklich im Ferrari gesteckt hat. Das darf man nicht vergessen. Also der hat wirklich die Kohlen für Ferrari mit aus dem Feuer geholt, ne? Und größtenteils aus dem Feuer geholt die letzten Jahre. Und das sollte jetzt auch nicht irgendwie unter den Scheffel gestellt werden. Gleichwohl man anerkennen muss, die Kritiker, die er nun mal hat, die haben sehr viele Argumente dafür bekommen, dass sie recht haben, wenn sie sagen, Charles Leclerc ist nicht bereit für WM, Charles Leclerc wird niemals Weltmeister sein. Er muss das jetzt schnell umdrehen, dieses Bild, ne? Weil ich glaube, wenn das jetzt weiter so geht und wenn sich das weiter durchzieht durch die Saison, dann läuft ihm Hamilton halt auf mehreren Ebenen den Rang ab, eben aufgrund der größeren Erfahrung im WM-Kampf, aufgrund der größeren Karriereerfahrung generell, aufgrund des Puls, den er öffentlich auch dann immer mehr bekommt, weil seine Fans werden immer mehr Druck machen, die Medien werden auch immer mehr Ferrari in die Richtung von Leclerc drängen. Das ist ein ganz normaler Mechanismus, weil auch die natürlich dann darauf springen, ne? Dass ein Leclerc, der Il Predestinato, der Vorbestimmte ist, ja, plötzlich nicht mehr der Vorbestimmte ist, sondern vom alten Sack geschlagen wird, sage ich jetzt einfach mal, ne? Ganz böse, obwohl Lewis Hamilton mit 41 alles andere als alt ist, aber er immer noch in der Formel 1 Spitzenleistung zeigt, deswegen ist Alter nur eine Zahl in dem Fall. Leclerc muss das schnell hinbekommen. Wenn Leclerc das nicht schnell hinbekommt, dann glaube ich, kann er sich für die nächsten Jahre vermutlich den Traum der Weltmeisterschaft erstmal abschminken. Nochmal, es ist vielleicht noch zu früh, das zu tun. Auch final darüber zu urteilen, ob Charles Leclerc das Zeug hat oder ob wir zu viel Druck gemacht haben. Er hat sich selber zu viel Druck gemacht. Und ich glaube, wenn er das ablegt und wenn er da versucht, so wie Lando Norris eigentlich letztes Jahr, ne? Lando Norris hat sich ja auch Druck gemacht bis Sandford und nach Sandford hat er losgelassen. Und auf einmal wurde es besser. Und ich glaube, in diesen, vielleicht sollte Leclerc mal mit Norris drüber sprechen, wie man loslassen kann und was Loslassen mit dir machen kann. Weil ich glaube, dann kannst du auf einmal Kräfte freisetzen, die du vorher gar nicht hattest, weil du nicht so viel drüber nachdenkst. Und ich glaube, da könnte Leclerc hinkommen, wenn er das Gleiche macht wie Norris letztes Jahr. Die Frage ist nur, wie viel Zeit hat er noch das zu tun, um dann auch den Abstand aufzuholen? Vermutlich nicht so viel Zeit, deswegen muss es jetzt schnell gehen. Am besten schon vor Spielberg.
Ja, sehr spannend, Kevin. Und das ist natürlich auch die Frage, die ich euch da draußen stellen möchte. Charles Leclerc, Il Predestinator oder vielleicht doch eine Versprechung, die nie eingelöst wird. Was sind eure Gedanken zum Monegassen? Schreibt es gerne in unsere Kommentare unter die Podcatcher eurer Wahl oder bei YouTube. Zum Abschluss dieses Takes noch einmal ganz kurz die Top 5 der WM-Wertungen nach Barcelona. Auf Platz 1 immer noch Kimi Antonelli, 156 Punkte. Lewis Hamilton dahinter, vielleicht doch Titel Nummer 8, Fragezeichen, mit 115. George Russell auf Platz 3 mit 106 Punkten. Und dann kommt schon eine größere Lücke, denn auf Platz 4 eben erwähnter Charles Leclerc 75 Punkte und auf Platz 5 der Weltmeister. Ja, der Weltmeister, ich erinnere euch gerne daran, Lando Norris mit 73 Punkten. Und woran ich euch auch erinnern möchte, ist, dass wir gleich nach einer kurzen Pause wieder für euch zurück sind, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Und nachdem wir jetzt über Lewis Hamilton gesprochen haben, den Rennsieger von Barcelona, und auch über seinen etwas unglücklicheren Teamkollege Charles Leclerc, müssen wir jetzt natürlich zum Weltmeisterschaftsführenden kommen, Kimi Antonelli, und zu seinem Teamkollegen George Russell. Denn für Mercedes war es ein sehr komisches Wochenende. Toto Wolff sagte hinterher bei den Kollegen von Sky, er ist mit nichts zufrieden. Am Ende steht trotzdem für George Russell ein zweiter Platz und damit 18 WM-Punkte zu Buche. Aber lass uns mal aufschlüsseln, Kevin, warum Toto Wolff mit nicht zufrieden war. Auf der einen Seite hat Mercedes sich einen potenziellen Sieg höchstwahrscheinlich schon damit verbaut, dass man Kimi Antonelli nicht an George Russell vorbeigelassen hat. Der Italiener hang so ziemlich das ganze Rennen irgendwie immer hinter George Russell feste, hat zwischenzeitlich mal versucht vorbeizukommen, fand erst keinen Weg vorbei und dann, nachdem er es dann irgendwann geschafft hatte, versagte dann das Auto. Aber bis zu diesem Zeitpunkt war ja vielleicht ein möglicher Sieg auch unter den Umständen mit VSC gegen Lewis Hamilton möglich, denn Kimi Antonelli zeigte nach dem Überholmanöver, er war doch eine ganze Ecke schneller als George Russell. Ja, und was macht das jetzt im Nachgang mit diesem Rennen? Klar, Kimi Antonelli konnte das Rennen aus technischen Gründen nicht beenden, aber zum einen haben wir irgendwo die Gewissheit gehabt, dass Kimi Antonelli wieder schneller war als George Russell. Wir haben die Gewissheit, dass Mercedes nicht mehr unangreifbar ist, denn heute hatte Ferrari eine starke Pace und war ein ernstzunehmender Konkurrent. Auch das sagte Toto Wolff. Und dann die große Frage, wie geht man bei Mercedes mit diesem Kampf der beiden um? Denn auch da, bei den Kollegen von Sky Deutschland, sagte Toto Wolff, wir können uns in Zukunft, wenn wir jetzt einen weiteren Gegner bekommen, nicht erlauben, so weiterzumachen, dann müssen wir auch mal Entscheidungen treffen, sinngemäß. Und das ist jetzt die große Frage. Bricht es bei Mercedes schon auf? Bis vor kurzem war man ja eigentlich, ich sag mal, bei uns, bei den Fans, bei uns in den Gruppen und auch in den Medien relativ sicher, dass Mercedes sehr dominant diese WM zu Ende fahren wird. Jetzt hat Ferrari gezeigt, Vorsicht Leute, wir können auch Siege einfahren, auch aus eigener Kraft. Sie haben, das muss man auch, oder darf man auch nicht vergessen, Lewis Hamilton alleine gegen zwei Mercedes und man hat es nicht hinbekommen, das strategisch irgendwie so zu gestalten, dass man da ein Mittel gegen gefunden hat. Und Toto Wolff wirkte heute schon das erste Mal wieder so ein bisschen wie der Toto Wolff aus den Jahren 22 bis 25. Ein bisschen zerknirscht, vielleicht auch ein bisschen ratlos ob der Situation, denn diese beiden Monster, und das meine ich im Positiven, die er da hat, zwei wirklich tolle Rennfahrer, zwei schnelle Rennfahrer, die hat er sich selber rangezüchtet. Und damit auch jetzt das Problem, dass diese beiden Rennfahrer gegeneinander antreten im Kampf um die Formel 1 Weltmeisterschaft. Kurzer Flashback, da hatten wir 2016 schon. Ja, Kevin, erstmal deine Gedanken zu dieser Teamgeschichte und auch zu diesem Zweikampf Russell-Antonelli. Da war ja Würze drin, wir hatten dann ein tolles Überholmanöver, aber auch hart geführt. Auch George Russell hat den Platz wirklich nicht freiwillig hergegeben. Und Toto Wolff schläft vielleicht heute Nacht doch ein bisschen unruhiger, weil er weiß, es könnte sein, je nachdem wie Ferrari und auch McLaren und vielleicht Red Bull in Zukunft performen, dass er sehr zeitnah diese Entscheidung vielleicht schon treffen muss. Wen mache ich zum Weltmeister? Toto Wolff als der Königsmacher.
Ja, er ist der Königsmacher und er sollte sich schleunigst zu Kimi Antonelli entscheiden, glaube ich. Weil das war schon, also aus Russells Sicht ist da sehr viel gegen ihn gelaufen am Sonntag. Ne? Also das gesamte Wochenende bis dahin war er ja schneller. Ist ja auch super, ne? Bringt dir nur nichts, wenn du im Rennen dann von deinem Teamkollegen abgekocht wirst. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, was ihm hätte passieren können, dass er diesen ganzen Vorteil, den er das ganze Wochenende über aufgebaut hat, im Rennen nicht konservieren konnte und rüberbringen konnte, sondern er wurde wirklich vorgeführt, muss man so hart sagen. Also er hat sich hart verteidigt, meiner Meinung nach für den Teamkollegen schon zu hart eigentlich, aber Grüße gehen raus an Michael Schumacher, ne? Der das ja auch durchaus konnte. Gut, da war es dann, glaube ich, ein ehemaliger Teamkollege zu dem Zeitpunkt dann, aber die Wand in Ungarn kam auch sehr, sehr nah. Aber dieses Überholmanöver, beziehungsweise im Grunde genommen dieser ganze Aufbau hin zu diesem Duell, was da kam in Spanien, in Barcelona, der war schon aus Russells Sicht genau das, was nicht hätte passieren dürfen. Ne? Du gewinnst den Start, du kannst dich aber nicht absetzen, also du verlierst sowohl gegen Hamilton als auch gegen Antonelli Boden. Am Ende verlierst du so viel Boden, dass dein Teamkollege viel zu nah dran ist. Über Hamilton muss man gar nicht diskutieren. Der war eh, finde ich, auf einer anderen Ebene unterwegs in Barcelona am Sonntag. Und dann hast du diese Möglichkeit, dich einmal zu verteidigen gegen deinen Teamkollegen als George Russell. Dann wird dieser Teamkollege aber zurückgepfiffen. Ja, also er wird quasi rausgenommen aus diesem Duell. Und trotzdem kommt es nochmal zu diesem Duell. Und wie er dann das abgibt, es rettet ihn nicht mal meiner Meinung nach, dass Antonelli ausgeschieden ist, weil der Schaden ist angerichtet. Das Ding ist durch. Also er wurde von einem 19-Jährigen komplett, ja, ich will nicht sagen enteiert, aber enteiert. Also es ist schon beachtlich, wie Antonelli das gemacht hat. Und wie so ein lächelnder Killer stand er dann nach dem Rennen da und hat das auch mit dem Ausfall. Er war zwar traurig und sowas, aber so ist Rennfahren. Das passiert dann halt. Aber er bleibt locker, während George Russell mit sich am Hadern ist in der Pressekonferenz und keine Lockerheit mehr hat. Er steht auf dem Podium auf Platz 2 und weiß eigentlich, bin ich gar nicht Zweiter. Also der checkt das ja alles. Der sieht die Zeichen. Der sieht die Zeichen. Und Mercedes muss die Zeichen auch sehen. Weil im Grunde hat Toto Wolff ja genau das gesagt. Wir werden uns dann, wenn ein Dritter in den WM-Kampf kommt, entscheiden müssen, in solchen Situationen den vorzulassen. Und ich glaube, hätte man das getan, hätte man Antonelli vorgeschickt, hätte Russell sich auf den Kopf stellen können. Wenn Toto Wolff an den Funk kommt und ihm sagt, George, let Kimi pass for the championship, dann hätte er ihn vorbeiziehen lassen. Und dann hätte Antonelli vielleicht dieses Rennen gewonnen. Also hätte, wäre, wenn. Denn ich glaube auch, dass dieses Hinterherfahren von Antonelli dem Motor nicht gut getan hat. Die Dirty Air war ein Riesenfaktor, hat Antonelli gesagt. Die Hitze im Motor war ein Riesenfaktor, hat Antonelli gesagt. Haben alle gesagt am Wochenende. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Teil des Problems war am Ende. Das hätte man sich sparen können. Das hätte Mercedes besser machen müssen. Da bin ich ganz bei Ralf Schumacher. Und ich glaube, die Entscheidung muss jetzt schnell fallen, weil was man sich nicht erlauben kann, ist das Gleiche zu haben wie bei McLaren letztes Jahr, dass man sich in irgendwelchen Fairness-Regeln ergötzt oder in irgendwelchen Pseudo-Teamkampf Optionen versucht, irgendwie was offen zu halten. Wenn da ein Lewis Hamilton kommt und Blut leckt, dann wird Lewis Hamilton zubeißen. Und ich weiß nicht, so ein Jungtier ist schneller weggebissen vielleicht als ein arrivierter Fahrer wie Max Verstappen. Und demnach täte Toto Wolff gut daran, jetzt, je nachdem wie Spielberg läuft, also Auch da gilt eigentlich wie bei Ferrari, bis Silverstone kannst du dich entscheiden. Dann hast du zwei Rennen. Zwei Rennen kannst du noch abgeben, in Anführungsstrichen. Da verlierst du noch nicht so viel. Aber dann wirst du dich entscheiden müssen. Also ich denke, bei beiden Teams wird Silverstone ganz, ganz wichtig sein für die jeweils anderen Fahrer, sich da nicht zu sehr vor die Kandare spannen zu lassen, sondern zurückzuschlagen, da zu sein, weil ansonsten gilt bei Mercedes wie bei Ferrari, dann muss da durchgezogen werden und dann kann bei Mercedes die Entscheidung nur fallen auf Kimi Antonelli und dann ist George Russell meiner Meinung nach auch vorbei bei Mercedes. Also wenn das passiert, dann kann er gehen. Also dann ist es wirklich so, all die, die sagen, George Russell, warum sollte der gehen, warum sollte der gehen? Das ist genau das Gleiche wie bei McLaren. Also es ist genau das Gleiche. Piastri sitzt da ja auch nur noch rum und ja, weiß, glaube ich, gar nicht, warum er da noch ist, ehrlicherweise. Also das ist, wird Russell genauso gehen bei Mercedes, weil Antonelli ist das neue große Ding bei Mercedes und eben nicht George Russell. Und demnach bin ich sehr auf die nächsten Rennen gespannt. Es kann sich auch genau in die andere Richtung entwickeln als das, was wir jetzt hier sagen oder was ich jetzt sage. Aber ich glaube da nicht dran. Ich glaube, der Antonelli, der ist stark, der ist locker. Und wenn er nicht ausgefallen wäre, dann hätte der Hamilton auch nochmal gefährlich werden können und dann wäre es dann noch dramatischer geworden für George Russell, ne? Weil der hätte den nicht bekommen, den Hamilton. Aber Antonelli, das weiß ich nicht. Also die Pace war schon sehr, sehr stark. Also das war ein dicker Schlag ins Kontor von George Russell diesen Sonntag.
Ja, bei den Kollegen von Formel1.de nachzulesen über den Ausfall, sagte Kimi Antonelli noch nach dem Rennen, es waren bis jetzt immer andere Defekte, meistens hatten sie aber mit der Batterie zu tun. Es war also nicht immer dasselbe, wir müssen also verstehen, was das war. Das Symptom ist aber eindeutig, so wie bei George in Montreal, als das Auto einfach ausgegangen ist. Wir werden da sehr tief graben, um sicherzustellen, dass das nicht nochmal passiert. Und auch Toto Wolff sagte ja bei den Kollegen von Sky Deutschland, dass das im WM-Kampf nicht passieren darf, dass dir zweimal das Auto ausgeht. Und zu Kimi Antonelli selber, Kevin, eine Beobachtung meinerseits. Meine Frage vielleicht auch an dich, ob ich da zu viel reininterpretiere. Du hast ja jetzt schon doch ein paar Jahre auch Formel-1-Journalismus auf dem Buckel. Was ich sehr bezeichnend fand, dass Kimi Antonelli nach diesem Ausfall zusammen mit dem Team noch Daten, und das auch sehr offensichtlich in der Box für alle Kameras zu sehen, noch über Daten geguckt hat, da mit Peter Bonington zusammensaß, mit den Teammitgliedern und diesen Schulterschluss vielleicht auch, also zumindest in meinen Augen gesucht hat, um zu zeigen, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Ich könnte mir vorstellen, dass andere Fahrer vielleicht erstmal wütend im Motorhome verschwunden wären, mit keinem hätten reden wollen. Aber auch da hat Kimi Antonelli, wie ich finde, Größe gezeigt, dass er eben sofort auch irgendwo akzeptiert hat, dass das zum Rennfahren dazugehört und gleich auch gezeigt hat dazu, wir lösen das Problem zusammen, wir stehen als Team zusammen. Was sind da deine Gedanken zu meiner Beobachtung?
Eigentlich ist das was, was der immer macht. Also selbst wenn er vom Podium kommt, ist es ja meistens so, dass er erstmal noch in die Box geht, obwohl da kann er ja gar nicht, sondern danach dann noch. Oder wenn er nicht auf dem Podium ist, dann auch. Also das ist jetzt keine neue Beobachtung. Das macht er in solchen Fällen eigentlich immer. Also auch wenn er mal ausgeschieden ist, ist er eigentlich immer sofort bei Peter Bonington. Und die Chance hatten Russell natürlich nicht, ne? Der muss aufs Podium, der kann da nicht erst zum Team gehen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt zwingend das ist. Aber ein Stück weit gebe ich dir da schon recht. Was es natürlich macht, ist dem Team, den Mitarbeitern im Team, ein ganz anderes Gefühl zu vermitteln, ne? In so einer Situation dann direkt dich dahin zu stellen und da über Daten zu gucken. Das zeigt, dass du dich verbessern willst. Das zeigt, dass du schnell abhaken kannst und so. Und dann, wie er sich auch in den Interviews gegeben hat, ist natürlich auch nochmal klug eigentlich von ihm, sich so ein bisschen bei Peter Bonington runterregeln zu lassen, eben die Emotionen vielleicht auch rausnehmen zu lassen, vielleicht Sachen mit Daten zu unterfüttern oder sich schon Gründe nennen zu lassen, warum Sache X oder Y passiert ist und dann in die Interviews zu gehen und nicht sofort quasi erst in das Motorraum zu verschwinden, dann in die Interviews zu gehen, weil dann bist du noch viel emotionalisierter und so hast du, glaube ich, einen ganz guten Balancepunkt, wo du dann in diese Interviews gehen kannst und ganz anders sprechen kannst und dich ganz anders geben kannst, weil du weißt, du hast die Bestätigung bekommen von deinem Renningenieur, datentechnisch hast du dich super verhalten, du hättest das Rennen gewonnen, du wärst dem Hamilton noch entgegengefahren, yada yada und der technische Defekt XY hat dir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Chill, Bruder, ja, geh jetzt in die Interviews und dann schauen wir in Spielberg mal weiter und dann geht's auch wieder voran. Und ich glaube, das ist dann schon was, da siehst du auch diese charakterliche Weiterentwicklung von Kimi Antonelli, die ja eh stark ist. Ne? Also der ist ja super reif und super weit und verhält sich auch eigentlich immer genau richtig an dem Mikrofon. Aber was so diese Teamdynamik angeht, ist das klug? Ich weiß nicht, ob es ist, glaube ich, nicht berechnend von ihm, das so zu machen, aber es sieht nach außen hin einfach gut aus und es spricht für ihn. Und ich glaube, dass das auch dann Teil dessen ist, dass ihm dieses Team irgendwann gehören wird. Zumindest bis Max Verstappen kommt.
Sehr gute Überleitung, denn jetzt haben wir über Mercedes gesprochen und wir werden sicher in der Vorschau auf das nächste Rennen und generell auch dann die Frage klären können, zumindest erstmal temporär, ob Toto Wolffs Angst vor einem weiteren Gegner ja akut wird oder ob Mercedes das Ganze vielleicht auch schon wieder von selber regelt und sich dadurch dann der Situation, sich entscheiden zu müssen für einen der beiden Fahrer, auch entziehen kann. Wollen wir mal jetzt kurz auf die beiden anderen Top-Teams gucken, Kevin, McLaren und Red Bull. Und wir haben da zwei Weltmeister mit Lando Norris und Max Verstappen, die in dieser Saison und ja, besonders auch jetzt in Barcelona so ein bisschen in die Bedeutungslosigkeit verschwinden. Ja, Lando Norris stand am Ende auf dem Podium, aber auch da wissen wir, das war ein geschenktes Podium, eben durch den Ausfall von Kimi Antonelli. Beide ja, geben ihr Bestes, aber das Auto gibt scheinbar nicht mehr her. Sie fahren jetzt um vierte, fünfte, sechste Plätze. Ich glaube, nicht der Anspruch, den ein mehrfacher Weltmeister wie Max Verstappen, aber auch ein Weltmeister wie Lando Norris haben. Und McLaren war ja so ein bisschen auch unser Geheimfavorit, Kevin, auf Mercedes Konkurrent Nummer 1. Der Update-König der letzten Jahre aus Woking. Ja, hängt doch so ein bisschen in der Luft. Oscar Piastri und Lando Norris, beide wirken derzeit nicht zufrieden. Wie gesagt, Lando Norris auf dem Podium. Nichtsdestotrotz konnte er auch in den Interviews danach sehr gut einordnen, wie er auf dieses Podium gekommen ist und wo McLaren und er derzeit stehen. Oscar Piastri komplett unzufrieden und ratlos. Ja, Max Verstappen, da habe ich tatsächlich gar nicht so viel im Nachgang gehört. Der hat das, glaube ich, so ein bisschen über sich ergehen lassen. Oder hast du da vielleicht auch noch andere Infos? Beziehen wir uns jetzt mal wirklich, Isa Katscher darf man natürlich nicht vergessen, gepunktet, Chapeau. Also er macht das, was er als Nummer 2 Fahrer bei Red Bull machen muss. Das muss man wirklich so sehen. Aber wir wollen uns mal auf diese beiden Weltmeister konzentrieren. Was ist so dein Gefühl? Ist es wirklich eine Form von Bedeutungslosigkeit, sportlich gesehen natürlich jetzt nur in den Rennen, in die sie gerade zu verschwinden drohen? Oder glaubst du, da bahnt sich doch noch ein bisschen was an? Auch gerade diese News, dass Red Bull den besten Verbrennermotor gebaut hat, die kam ja letzte Woche irgendwann raus durch die Motorenregelung, die ja ansteht und die Updates, die da gemacht werden dürfen. Was glaubst du, ist es die Ruhe vor dem Sturm oder haben die zwei wirklich den Anschluss jetzt an Ferrari und besonders Mercedes verloren?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich denke, wir müssen bei Red Bull jetzt noch ein bisschen abwarten, ob diese Aduo-Regel dann auch so umgesetzt wird, wie es jetzt geplant ist. Man soll ja nochmal über die Daten gucken, auch die FIA möchte das nochmal tun, ob da alles richtig gelaufen ist, weil das kann dann schon im Entwicklungsrennen bei den Motoren einen erheblichen Nachteil bedeuten. Und das bringt dich dann, insbesondere wenn Ferrari sogar zweimal zwei Updates bringen darf, zwei dieses Jahr, zwei nächstes Jahr, bringt es dich schon in eine Situation, aus der du dich nur ganz schwer befreien kannst, weil auch wenn nur der Verbrennermotor bewertet wird dabei, so ist es dann schon ein Nachteil, wenn du nichts daran machen darfst, auch wenn du, gerade wenn du anders geplant hast. Also ich glaube nicht, dass man bei Red Bull daran gegangen ist und gesagt hat, wir haben den besten Verbrennermotor. Obwohl witzigerweise bei Mercedes war das ja schon von Anfang an so, dass die gesagt haben, Red Bull hat den besten Motor. Ne? Erinnern uns.
Stimmt,
noch.
Und wir haben noch geunkt, ne? Wir haben noch gelacht eher.
Mhm. Ja, richtig. Also wir wissen natürlich nicht, welchen Einfluss sowas wie das Verdichtungsverhältnis dann doch gehabt hat bei Mercedes, ob man vielleicht bewusst auch ein bisschen Leistung rausgenommen hat. Das ist aber egal. Ne? Am Ende des Tages betrifft es ja dann einfach auch viele Teams. Und trotzdem darf man den Max Verstappen nicht abschreiben. Ich glaube zwar nicht, dass Max Verstappen dieses Jahr akut was mit der Weltmeisterschaft zu tun haben wird und auch Red Bull nicht, aber es wird Rennen geben im Saisonverlauf, wo sie dann noch stärker sein werden, wo Max Verstappen noch mal ein bisschen mehr rausholen kann, wo dann die Strecken auch dem Red Bull vielleicht ein bisschen mehr liegen. Und wir haben jetzt auch dieses Wochenende gesehen, Isa Katscher, du hast es schon gesagt, da hat einige tolle Überholmanöver auch gezeigt. Ne? Also auch an Stellen, an denen man sonst nicht überholt. Also sehr mutig und ich habe ja schon auch auf ihn draufgehauen hier. genauso möchte ich ihn auch loben dafür. Also das war schon richtig stark. Was McLaren angeht, ist vielleicht das grundsätzliche Potenzial bei McLaren von all den Teams da vorne noch am größten, weil er einfach, finde ich, noch in diesem Auto viel mehr zu stecken scheint. Man hat ja schon aufgeholt im Vergleich zu den ersten Rennen. Man hat einige technische Defekte gehabt und das ist natürlich super bitter gewesen. Ne? Gerade für Lando Norris, der ist ja gar nicht in den Rhythmus gekommen. Der hatte so viele technische Ausfälle und Probleme. Das tut mir schon leid, muss ich sagen. Also gerade Lando Norris, dem das ja auch wichtig ist, dass dieses Team reüssiert und dass dieses Team nach vorne kommt und auch vorne bleibt. Er ist auch ein Unglücksrabe dann. Ne? Und wenn du all die Faktoren mit einberechnest, wo McLaren jetzt angefangen hat diese Saison, wo sie aber herkommen aus dem letzten Jahr, was sie natürlich auch in Vor- und Nachteilen dadurch hatten, dass sie so lange im WM-Kampf waren und eben Weltmeister geworden sind. Ja, vielleicht bin ich da ein bisschen zu hart, wenn ich sage, da müsste mehr rumspringen, trotz allem, weil du als Weltmeister in die Saison gegangen bist. Und andererseits haben die Leute, die sagen, ja, eigentlich stehen die dafür doch ganz gut da, vielleicht auch recht. Ne? Wenn diese technischen Ausfälle am Anfang nicht gewesen wären, was wäre wenn? Denn Lando Norris selber fährt ja super. Also wenn der ins Fahren kommt, dann fährt der super. Ist ja gar keine Frage. Also stelle ich auch nie in Abrede. Ne? Auch Oscar Piastri, der fährt solide durch. Aber wie Lando Norris selber auch sagt, es fehlt an allen Ecken und Enden ein bisschen an dem Auto. Ne? Die kommen einfach auf keinen, die haben kein Feld in ihrem Auto, wo sie die Besten sind. Und dann hast du zwar ein gutes Allrounder-Auto, aber dieses Jahr brauchst du Spitzen. Dieses Jahr brauchst du wirklich Bereiche, wo du der Beste bist, um dich in diesem Kampf behaupten zu können. Aber wir wissen, Regeländerungen sind doch immer eine Möglichkeit, jemanden, der gerade in einer Übermacht war, zu brechen. Ob das dann Mercedes war, ob das Red Bull war, ob das McLaren war, jetzt sind andere dran. Und dann gilt es bei McLaren, das aufzuholen. Also dieses Jahr, glaube ich, werden weder Lando Norris noch Max Verstappen was mit der Weltmeisterschaft zu tun haben. Ich glaube aber, dass beide ihre Chance bekommen werden, Rennen zu gewinnen. Das glaube ich schon. Die Frage ist wo, die Frage ist wann. Vielleicht erst gegen Ende der Saison auch. Das muss man dann abwarten, wie so die Entwicklungsmöglichkeiten noch sind, ne? Was die Teams noch nachlegen können. Und man muss ja auch sagen, der Red Bull Motor ist auch sehr beständig. Ne? Max Verstappens Motor ist jetzt nach dem 6. Rennen kaputt gegangen, sagen wir mal. Wenn man jetzt Monaco da mal sieht und sie haben dann jetzt wechseln müssen. Ich finde, das gebührt auch Respekt. Das gebührt auch Respekt für Red Bull Powertrains erneut. Ne? Also es ist Fluch und Segen, dass man da jetzt reingerutscht ist als bester Motorlieferant. Mal schauen, was draus wird, aber es wird für beide sehr, sehr schwer, da so ranzurücken, wie sie sich das so sehr wünschen. Also ich glaube, dass Lando Norris erstmal ein einmaliger Weltmeister bleibt. Mal gucken, ob er die nächsten Jahre dann nochmal irgendwie was dran ändern kann.
Ich glaube auch, und das unterstreicht das, was du gerade gesagt hast, der Rennverlauf heute war auch so ein bisschen bezeichnend für McLaren, gerade der von Lando Norris. Er war ja nie so weit weg. Also es ist ja nicht so, dass McLaren jetzt Welten hinterherhängt, aber man hatte auch nie wirklich die Sorge, dass er gefährlich wird für Mercedes. Er war mal kurze Zeit lang an Kimi Antonelli dran, der natürlich auch in dem Fall von Russell eingebremst wurde. Aber ein Angriff oder so war nie in Sichtweite. Und das ist auch irgendwo so das Gefühl, was ich von McLaren habe. Und weshalb ich weiterhin eigentlich auch persönlich davon überzeugt bin, dass McLaren mit einem Update vielleicht sogar schon dann auch wieder bei der Musik sein kann. Sie sind nicht so weit weg, dass es unmöglich ist. Sie sind aber auch nicht nah genug dran, damit man sie aktuell irgendwie auf dem Zettel hat. Und wir wissen aus der Vergangenheit, ein Update, ein gut gemachtes Update kann sowas schon ändern. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie sich das dann auch in den nächsten Wochen verhält. Jetzt mit Österreich, da sollen ja vielleicht auch schon wieder Updates kommen. Und dann bin ich sehr gespannt. Und nochmal ein kleiner Recap zu Mercedes. Auch in Österreich gab es schon Vorfälle zwischen Mercedes-Fahrern. Also es wird sehr spannend zu beobachten, wie es weitergeht, gerade bei den Top-Teams. Aber, Kevin, nicht minder spannend ist es im Mittelfeld. Und nach einer letzten kurzen Pause reden wir über ein paar Geschichten aus dem Mittelfeld, ein paar News, ein Podium, welches dann am Ende doch gefeiert werden konnte. Der getretene Hund hat am Ende doch sein Leckerli bekommen. Der getretene Dackel, Otto und Kevin Scheuren, hat sein Podium bekommen. Wir sprechen gleich über Pierre Gasly, über Alpine, aber natürlich auch über Fernando Alonso, Audi und so weiter. Bis dahin, bleibt bitte dran, denn wir sind gleich zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. ein letztes Mal zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Und bevor wir jetzt über das Mittelfeld in Barcelona sprechen, Kevin, müssen wir einmal ganz kurz Soundeffekte hier, den Recap machen. Denn wir erinnern uns alle an die Starting Grid Ausgabe der letzten Woche nach Monaco. Millionenfach gehört auf der ganzen Welt. Und wir haben ja über Pierre Gasly gesprochen, der als Dritter über die Ziellinie kam, aber eben nicht als Dritter gewertet wurde. Das Podium ist verloren gegangen. Und wir haben darüber gesprochen, Kevin, dass Alpine da noch was vorlegen wollte bei der FIA, um eine vielleicht Reduzierung der Strafe oder eine komplette Streichung dieser Strafe zu erreichen. Und tatsächlich entgegen, ich glaube, unser aller Vermutung, denn der Tenor war, das wird nichts werden mit diesem Protestversuch von Alpine, hat Pierre Gasly dieses Podium tatsächlich vorm großen Preis von Barcelona, ich glaube am Freitagmorgen kam die News rein, wiederbekommen. Da hätte ich nochmal ganz gern, bevor wir dann gleich über Barcelona und das Mittelfeld und auch über Pierre Gasly sprechen, deine Einschätzung, wie es dazu gekommen ist und vor allen Dingen, Kevin, wieso die Reaktion war. Denn es gab ja nicht nur Pierre Gasly, der eine Strafe bekommen hat in Monaco, das waren ja auch noch andere, aber nur Pierre Gasly hat sein Podium wiederbekommen. Also hat ein bisschen für Unruhe gesorgt, schon am Freitag, bevor die ersten Autos auf die Strecke gingen.
Ja, genau. Also Alpine hat ja das Right of Review angestrebt. Das ist ja die Möglichkeit, die du hast, wenn du neue Beweise hast, dass eine Strafe, die du bekommen hast und nicht abgesessen hast. Das ist ganz, ganz wichtig. Das geht nur für Strafen, die ja hinten angerechnet worden sind, zum Beispiel Zeitstrafen, die ja Pierre Gasly bekommen hat. 10 Sekunden waren das ja. Und du bist der Meinung, da stimmt was nicht. Dann kannst du dieses Right of Review versuchen zu erwirken. Das wird dann zugelassen oder nicht. Man hat es zugelassen, weil es neue Beweise gab, die widerlegt haben, dass die Strafen gerechtfertigt waren. Und dann gab es die nächsten Verhandlungsschritte und die waren dann, dass die Strafen von Pierre Gasly zurückgenommen worden sind, ihm 10 Sekunden wieder gutgeschrieben worden sind und er damit den 3. Platz in Monaco zurückbekommen hat. Das klingt jetzt auf den ersten Blick erstmal total unfair, dass er den Vorteil jetzt hat und die anderen keine Möglichkeiten hatten. Oder dass zum Beispiel das Ergebnis nicht komplett umgedreht wurde, dass die ganzen anderen Strafen nicht zurückgenommen worden sind. Denn ich meine, faktisch ist es so, er hat die Strafen nicht abgesessen. Also sobald du die abgesessen hast, dann können die gar nichts mehr machen. Also dann kannst du auch keinen Protest mehr dagegen einlegen, weil die sind dann durch, diese Strafen. Alpine war halt so klug und hat genau das gemacht, was sie tun mussten, um Pierre Gasly das zu ermöglichen. Kein anderes Team hat das getan. Und die anderen Teams, die Möglichkeiten gehabt hätten, auch einen Protest gegen dieses Ergebnis einzulegen, haben das ja auch nicht gemacht. Natürlich sind die Piastris und Russells enttäuscht darüber, ne? Und auch Mercedes und McLaren enttäuscht darüber. Aber das ist so ein bisschen das Spiel dann in dem Moment auch. Und natürlich kann man darüber diskutieren, dass meiner Meinung nach diese Boxeneinfahrt so oder so, wie transparent auch immer das gelöst war, die falschen Werte hatte. Ne? Und daraus sind ja diese Geschwindigkeitsbegrenzüberschreitungen entstanden, weil es in 9 Minisektoren quasi gemessen wird, die Distanz, daraus wird die Geschwindigkeit gemessen und da kamen dann diese Geschwindigkeitsüberschreitungen zustande. Das ist halt was, daraus wird man jetzt lernen müssen, das wird man nächstes Jahr besser kommunizieren müssen, das wird man, glaube ich, generell überall da, wo eine kurvige Boxengasseneinfahrt ist, glaube ich, jetzt klarer besprechen müssen, wenn sich da irgendwie was tut, dass du da halt diesen Fall nicht nochmal haben wirst. Und für Pierre Gasly ist das natürlich unglaubliches Glück, trotz dessen es ja unglaubliches Pech war, dass es überhaupt so weit kam. Und für die anderen ist es nochmal mehr Pech, dass sie entweder nichts mehr tun konnten oder halt jetzt auch eigentlich keine Grundlage hatten, dagegen zu protestieren, weil dann siehst du ja auch blöd aus. Weil dann protestierst du ja quasi gegen dieses neue Ergebnis, protestierst im Grunde gegen Pierre Gasly, der ja nichts falsch gemacht hat. Ne? Deswegen ist auch da schwierig für andere Teams, diesen Protest dann jetzt einzulegen. Von daher ist das jetzt, finde ich, richtig entschieden worden. Es ist auch der richtige Weg gegangen worden von Alpine und man kann da nur gratulieren. Man kann auch Pierre Gasly nur gratulieren, dass er diesen 3. Platz jetzt zurückbekommen hat. So bitter das halt für Isaac Hadjar war, der jetzt den 3. Platz verloren hat, oder für die anderen, die ja ihre Strafen dann dementsprechend abgesessen haben und auch mit diesen Strafen leben müssen.
Ja, Pierre Gasly, wie du sagst, eigentlich auch sein guter Freund Isaac Hadjar. Die beiden sind ja auch bekannt dafür, gemeinsam Spiele der Nationalmannschaft von Frankreich zu schauen. ich habe jetzt ehrlicherweise, ich war heute nicht so viel in Social Media. Gab es da irgendwie so ein dieses klassische Video, wie der Pokal rübergebracht wird von Box zu Box? Hast du da was gesehen?
Nö.
Nee, ne? Ansonsten müsste ich mich da später nochmal drauf stürzen. Was aber auf jeden Fall, glaube ich, und da nehmen wir auch direkt den Faden zu Barcelona wieder auf, denn da hat Pierre Gasly das mit seinem 7. Platz auch wieder eindrucksvoll bewiesen. Ja, so ein bisschen feststeht, Pierre Gasly ist the best of the rest. In der Weltmeisterschaft ist er eben genau 8., sogar vor Isa Katscher steht er da mit 41 Punkten. Und in Barcelona, wie gerade gesagt, auch wieder Punktemaximierung für den französischen Alpine-Piloten. Und bei Alpine, ja, da wird es nicht ruhig, Kevin. Wir haben gerade darüber gesprochen. Alpine hat mit diesem Protest eine sehr kluge Entscheidung getroffen. Und ich muss gleich mal eine sehr suffisante Frage stellen, Kevin. Hältst du es auch für eine kluge Entscheidung, eventuell einen ehemaligen Fahrer, langjährig gedient im Team, gut befreundet mit dem Teamchef, wieder an Bord zu holen? Denn, und da habe selbst ich mit den Ohren geschlackert, liebe Freundinnen und Freunde, es gibt zumindest Gerüchte, dass Fernando Alonso, der verlorene Sohn, der Alpine vor gar nicht allzu langer Zeit mit erhobenem Stinkefinger verlassen hat, vielleicht wieder heimkehren könnte ins Nest, was gerade so ein bisschen gemacht wird von Papa Flavio. Kevin, klär uns mal auf, wie realistisch hältst du diese Gerüchte, oder für wie realistisch hältst du diese Gerüchte? Und was wäre ganz persönlich deine 5 Cents zum Thema Alonso und ein drittes Mal in Enstone?
Es wäre ja eigentlich die Geschichte, die noch fehlt, ne? Also, dass er jetzt dann doch wieder zurückkommt und seine Karriere Seite an Seite mit Flavio Briatore beenden würde. Haben wir nicht sogar hier auch mal darüber geredet, dass es doch eigentlich das Logischste wäre, nochmal zurückzugehen? Also,
wir haben es mal diskutiert, ja, das stimmt.
Nur, da haben wir nicht gedacht, dass Aston Martin so ein Grützenteam wird, dass die das nicht hinbekommen, ihm ein Auto zu stellen, das wirklich vorne mitfahren kann. Also, für mich würde das ja auf 3 Ebenen Sinn ergeben. Ne? Alonso kann dahin zurück, wo er die größten Erfolge gefeiert hat. Alonso kann zu Briatore zurück, das ist eh sein engster Vertrauter. Und Alonso bekommt bei Alpine mit dem Mercedes-Motor einen Motor und ein Team, was sich in die richtige Richtung entwickelt. Und zwar schneller, als es Aston Martin tut. Er muss für sich nur die Entscheidung treffen, glaubt er noch an das Potenzial bei Aston Martin und glaubt er an das, was Lawrence Stroll ihm verkauft und Adrian Newey auch? Oder aber weiß er schon mehr und weiß, das wird eh nichts, deswegen suche ich jetzt das Weite. Es ist aber auch schon alles offensichtlich, dass das, was Alonso sagt, kommt ja nie ohne Grund. Ne? Am Donnerstag in der Pressekonferenz sitzt er da, ja, vielleicht ist es mein letztes Rennen in Barcelona und ich muss das jetzt nochmal genießen. Und weißt du, so durch die Blume sagt er, ja, ich trete zurück oder ich höre auf. Und dann wiederum sagt er, ich weiß noch nicht, was ich die nächsten 1-2 Jahre tue. Also, es passiert ja bei Alonso nichts zufällig. Das ist es halt. Es passiert bei ihm nichts zufällig und man muss immer ganz genau zuhören. Also ich erinnere mich noch daran, als Vettel da zurückgetreten ist und ich bei Alpine in der Medienrunde saß in Budapest und er sagte, wenn man will, dann ist diese Verlängerung hier nur eine Frage der Zeit. Und er wollte ja nicht mehr. Er ist ja dann zu Aston Martin gegangen. Das ging ja dann auch relativ schnell nach diesem Wochenende. Und ähnlich kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt, er hat ja gesagt, nach der Sommerpause wird er eine Entscheidung bekannt geben. Und ich sag mal, wenn Gucci dran steht, braucht es kein Mercado Libre mehr. Ne? Also ich glaube eher, dass Colapinto dann gehen darf als Pierre Gasly, der ja jetzt ein Podium sich geholt hat und demnach das, was Flavio Briatore wollte, auch erreicht hat, dass das Türchen für Fernando Alonso offen ist, wenn er durchkommen möchte. Und es liegt jetzt an Lawrence Stroll und Adrian Newey und Honda, ihm zu verkaufen, dass das da besser wird, und zwar nächstes Jahr am besten schon. Oder aber er bekommt bei Alpine die Möglichkeit, doch nochmal was zu erreichen. Was genau das auch sein wird, ich weiß es nicht. Aber ich glaube an diesen Gerüchten, und wir wiederholen uns da ja gebetsmühlenartig, wenn sowas kommt, dann ist bei diesem Rauch auch irgendwo ein Feuerchen. Und wir wissen ja, dass Fernando Alonso gerne verbrannte Erde hinterlässt.
Da haben schon ganz andere Team-Headquarter gequalmt, nachdem
ja, ist so,
der feurige Spanier ein- und ausgekehrt ist. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe ehrlicherweise ein bisschen Angst davor, Kevin. Wie ihr wisst, ich bin ja großer Alpine und großer Fernando Alonso-Fan und war begeistert.
Du hast auch nur Angst davor, dass du teures Gucci-Merch kaufen musst von ihm.
Werde. Also wenn das kommt, werde ich. werde ich vielleicht irgendwie eine Niere verkaufen.
So ins Paddock mit so einer Gucci-Männerhandtasche. Das ist also komplett gekleidet in Gucci. Oder?
Das wär, ja. Und da wird selbst Lewis Hamilton neidisch. Ja?
Ja. Ja.
Fuck off your 7 World Championships, I have a Gucci contract. Ja.
Contract.
Nee, aber ich muss ehrlich sagen, Kevin, ich hätte ein bisschen Angst davor. Denn einerseits ist das natürlich die Paarung, durch die ich diese Leidenschaft für die Formel 1 auch nochmal mehr entwickelt habe. Es ist die Paarung, die ja mein Herz höher schlägen lässt, aber es war eben beim letzten Mal zwar auch eine kritische Trennung, wir haben gerade drüber gesprochen, er hat da ja Alpine so ein bisschen ausgetrickst, nachdem, das muss man auch fairerweise sagen, man ihn da auch hingehalten hat und auch nicht so wirklich auf seine Vorstellung eingehen wollte. Aber man ist irgendwie, finde ich, ist diese Beziehung mit einem blauen Auge geendet. Fernando Alonso hat in den 2 Jahren in Enstone, glaube ich, gezeigt, dass er noch absolute Topklasse hat. Hat das Maximum rausgeholt, hat das Podium geholt, hat Esteban Ocon zum Sieg verholfen. Es waren tolle Storys dabei. Und ich habe ein bisschen Angst, dass das Ganze einfach diesen Zauber beim dritten Mal dann verliert und nicht mehr das wird, was es mal war. Von daher bin ich sehr gespannt, ob das überhaupt wirklich mal spruchreif wird und sehr gespannt, wie meine Gefühlslage dann ist, wenn Flavio Briatore ihn ja die Gucci-Handtasche mit den vielen Bargeldbündeln dann hinlegt und ihn zum Wechsel überredet.
Gibt es so eine Tasche und dann reißt man so wie in so einer Serie so ganz laut diesen Reißverschluss auf und dann guckt er so rein und dann sagt, ah.
Okay. Hier wie bei Pastewka mit Kristall, bei der Serie Pastewka, ja, wo sich bei Kristall immer das Geld leiht in den Louis Vuitton-Taschen.
Richtig, richtig.
Ja. Ich bin gespannt. Also ja, wir haben ja, ich weiß, einige Fernando Alonso-Fans auch in unserer Community. Schreibt mal rein, wollt ihr Fernando nächstes Jahr sehen in grün, also in British Racing Green oder in Gucci-Grün? Gold, Rot, ich weiß nicht. Mal gucken, wie das Auto dann aussieht.
Alle Farben.
Mal schauen. Wir müssen aber natürlich noch, Kevin, um den Fernando Alonso-Block hier rund zu machen, kurz auf Aston Martin eingehen. Und ich glaube, das Wort Desaster passt, oder? 21. und 22. in der Qualifikation. Obacht, Lance Stroll schlägt den Lokalmatador, den jungen, heißblütigen Spanier Fernando Alonso in der Qualifikation. Ich glaube, nach 43 Versuchen, wenn ich die Zahl jetzt nicht ganz falsch im Kopf habe, das erste Mal. Und ja, im Rennen beide scheiden aus. Ich glaube, man kann mittlerweile sogar fast sagen, Aston Martin ist wirklich hinter Cadillac angekommen, denn die Zeichen stehen wirklich, wirklich schlecht und was für mich auch die Frage aufwirft, wie optimistisch ein Fernando Alonso noch sein kann. Gab es für dich irgendwas, was du aus diesem Aston Martin-Wochenende mitgenommen hast oder ist das einfach nur noch erschreckend?
Mehr wie erschreckend. Mehr. Es ist der Tiefpunkt, der tiefere Tiefpunkt, ne? Würde Rudi Völler jetzt sagen. Und ich glaube, das Ende der negativen Fahnenstange ist noch gar nicht erreicht. Das ist ich meine, Lance Stroll hat Fernando Alonso geschlagen. Das ist vielleicht das, was man aus der Qualifikation mitnehmen kann. Auch wenn Fernando Alonso versucht hat, das runterzuspielen. Ne? Gesagt hat, der ist ja eigentlich öfter schneller als ich. Man sieht das nur wahrscheinlich gar nicht so häufig. Aber nein. Aston Martin ist peinlich. Also es ist wirklich, wirklich peinlich und da kann man nur hoffen, dass dieses Update, was auch immer das sein wird in Sandford oder Spa oder wann auch immer sie es bringen werden, wirklich die erhofften 2 Sekunden bringt. Ne? Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Also deshalb ist, glaube ich, dieser Sommer ganz, ganz wichtig für die Zukunft von Aston Martin auch. Obwohl es gibt durchaus Fahrer, die, glaube ich, das Cockpit trotzdem nehmen würden. Ne? Also
ach, klar, also ich von
Du würdest es nehmen, ne? Du würdest die Kohle nehmen. Du bist der Erste, der die Kohle
nimmt. Ja, klar.
Mario Basler sagen.
Ja, sicher. Du bist der Erste,
der es nicht nimmt.
Ja. Zeig mir doch einen. Hättest meine Schule aufgepasst, dann wärst du auch Fußballer geworden.
Nee, also ich glaube, dass Aston Martin halt nach wie vor das größte Potenzial hat aufgrund des Geldes, ne? Also und der Facilities, die sie haben. Nur es ist wirklich so, wenn du mit viel Geld nicht viel machst, dann läuft irgendwas falsch. Also dann verlierst du den Plot, sag ich mal. Und auf dem besten Weg dahin ist man. Bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Nur aus diesem Wochenende kannst du wirklich eigentlich nichts Positives rausnehmen. Nein.
Gar nichts. Nee, das kann man, glaube ich, abschließend sagen. Aston Martin wirklich in der Talsohle und die Frage ist, wie tief geht diese Talsohle noch? Ja, das werden wir schauen. Wer sich auch fragt, wann das ganze Desaster endlich ein Ende hat, ist sicher Nico Hülkenberg, denn Nico Hülkenberg ist momentan auch nicht vom Glück geküsst, um das mal ganz vorsichtig zu sagen. Es war, ja, es gibt ja eine Neuerung, Kevin. Man hat uns ja mehr oder weniger, es war Nico Hülkenberg, aber sagen wir mal aus dem Audi-Lager wirklich gesagt, was los war. Nico Hülkenberg stand plötzlich in der Box. Wir alle dachten, es hätte irgendein Pitstop-Problem gegeben, aber nein, er ist dort schon mit der letzten Kraft reingerollt, denn ihr kennt ja alle dieses Jahrmarktspiel, ne? Da sitzt der böse Onkel auf einer Plattform über einem Pool und die Kinder dürfen auf so eine Scheibe werfen und wenn sie mit dem Ball treffen, fällt der Onkel dann ins Wasser und ja, der Ball war ein Kieselstein aus dem Kiesbett, aufgewühlt von einem Fahrer vor ihm und der Onkel, der auf der Plattform saß, war der Emergency-Schalter an jedem Auto an der Seite angebracht und dieser scheint von einem herumfliegenden Kieselstein getroffen worden zu sein und der hat dann auch folgende Funktion, auch ganz wichtig sicherheitstechnisch, der schaltet das Auto sofort aus. Das ist ja ein Schalter für die Marshalls, wenn wirklich mal gar nichts mehr geht. Wir wissen ja alle, wir haben ja diese Leuchte oben auch, grün oder rot, also wenn bei dem Auto irgendwie die Möglichkeit besteht, dass Gefahr im Verzug ist, zieht man diesen Switch und das Auto wird sofort gekillt. Und ja, der Stein hat das Auto gekillt. Für Nico Hülkenberg gab es kein Vorankommen mehr. Das Auto war aus und der Traum von den Punkten, der ja doch zeitweilig auch gelebt hat, war auch aus. Und wieder einmal, wir haben es ja anfangs schon gesagt, Kevin, Platz 11 für Audi und es nimmt kein Ende, oder?
Also das ist ja wirklich extrem blöd gelaufen, dass das so passiert ist. Ich dachte erst, ich muss wirklich sagen, als ich diese Erklärung gehört habe, dachte ich, die wollen uns doch verarschen. Also jetzt denkt man sich schon irgendwas aus, damit man nicht sagen muss, dass der Audi-Motor einfach den Geist aufgegeben hat. Aber wenn man die sich onboard anguckt und man sieht, wie Liam Lawson da durch das Kies rollt und ich meine, da sind ja auch Löcher in die Nase gerissen worden. So viele Steine wurden da, glaube ich, hochgeschlagen. Dann kann das ja wirklich passiert sein und das ist ja irre. Also das ist ja, also was muss passieren, um noch, also das ist ja wirklich bescheuert, was da vorgefallen ist für Nico Hülkenberg, der mit einem sauberen Rennen am Ende vielleicht sogar auf Platz 7 rausgekommen wäre, ne? Das, was Gasly ja dann erreicht hat. Und das wären ja Big Points gewesen für Audi und für ihn. Er hatte ein richtig starkes Wochenende, er hatte ein richtig starkes Rennen bis dahin und dass ihm das dann passiert, das tut mir auch sogar leid. Ne? Also ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht der größte Audi-Fan und lasse auch gerne kein gutes Haar an Audi, aber ich erkenne ja auch an, wenn die Leistung gut sind und die Leistung war richtig gut, von ihm zumindest. Also Bortoleto ist wieder ein bisschen hinter ihm gewesen, finde ich, an diesem Wochenende. Aber Hülkenberg hat sich nichts vorzuwerfen und es war auch mutig, dass man mit den Softreifen gestartet ist und ich finde, dafür hätte man auch belohnt werden können. Und es ist dann unglaublich bitter, dass er von Liam Lawson dann so aus dem Rennen genommen wird. Kann Liam Lawson ja auch nichts für. Der geht ja auch nicht davon aus, er fährt durchs Kies und die Steine richten da so einen Schaden an. Also da ist wirklich viel zusammengekommen. Vielleicht kann man von Audis Seite das Positive mitnehmen, dass man auf dieser handelsüblichen Rennstrecke es geschafft hat, eine Pace zu finden, die zumindest mal für Q3 gereicht hat. Und ich glaube, das ist ja was gewesen, was auch denen abgegangen ist in den letzten Wochen, dass man ein Auto in Q3 bekommen hat. Man hat mit Gabriel Bortoleto mit 360 km/h, also ich weiß nicht, das ist schon eine krasse Zahl gewesen, den schnellsten Fahrer des Rennens gehabt, was wiederum für Spielberg, glaube ich, positiv ist, ne? Weil da brauchst du das. Das ist ja nicht viel mehr als geradeaus fahren. Das macht mir Hoffnung, dass man den Spielberg vielleicht ranrücken kann nochmal, dass man das wiederholen kann. Und dann hat man Silverstone, da erwarte ich eigentlich auch ein stärkeres Audi, muss ich sagen. Wie gesagt, also für all das, was negativ von mir bewertet worden ist die letzten Wochen, was so die Erklärungen anging und so und die Außendarstellung, so muss man die Leistung grundsätzlich loben für dieses Wochenende. Und mit Nico Hülkenberg kann man ja fast nur mitfühlen, ne? Dass ihm das da so widerfahren ist. Das ist, wie er selber gesagt hat, das ist ihm in 16 Jahren nicht passiert. Und ich glaube, also ich kann mich auch an keinen Fall erinnern, dass das irgendwann mal irgendwem so passiert wäre in der Formel 1.
Nee, spontan auch nicht, aber vielleicht gerade für die Fans der Formel 1, die noch nicht ganz so lange dabei sind. Wir haben es ja auch mal gesehen, wir sind ja in Spa zusammen über die Strecke gelaufen. Also dieses Kiesbett, was ja von außen oft auch so ein bisschen aussieht wie ja, ein bisschen gröberer Sand oder so. Also wir reden da wirklich, und es gab zwischendurch so 2-3 Kameraeinstellungen, wo man auch so ins Kiesbett reingefilmt hat, da hat man es gesehen. Also wir reden da wirklich schon von großen Steinen, ne? Also das sind Steine teilweise mit der Größe eines Eis, also eines Hühnereis. Also das ist jetzt nicht das kleine Kieselsteinchen, was wir so alle aus dem Vorgarten kennen. Das ist schon, das sind schon Steine. Also die Wucht, ja, ich habe auch erst skeptisch reingeschaut, als ich diesen Post von Nico Hülkenberg gesehen habe. Aber ja, es sind tatsächlich größere Steine und dann kann man auch nur froh sein, Kevin, dass das es nur der Switch war und nicht irgendwie der Helm oder so. Ne? Da werden auch leider Erinnerungen immer wach an Felipe Massa und wenn dann so ein Gegenstand mit der Größe auf den Helm fliegt, das ist sicher auch gefährlich. Ja, aber für Nico Hülkenberg absolut bitter, absolut bitter. Für wen es gar nicht bitter war, Kevin, unsere Inkonstant-Könige, die langsam konstant werden, Fragezeichen, die Racing Bulls. Wieder doppelte Punkte. Durch die Strafe von Franco Colapinto sogar nochmal aufgerückt. Und meine Frage, Kevin, werden die Racing Bulls jetzt konstant?
Ja, uns wurde ja vorgeworfen, dass wir das ein bisschen unter den Teppich kehren, ne? Dass sie ja doch eine Konstanz haben. Ich finde aber, dass diese Konstanz ein bisschen kaschiert wird. Jetzt nicht an diesem Wochenende, und auch nicht letztes Wochenende, aber Liam Lawson hat es dann doch auch regelmäßiger in die Punkte gespült, aufgrund von eben Ausfällen, aufgrund von Strafen. Das gehört halt auch zur ganzen Wahrheit dazu, weil ich finde, Liam Lawsons Stimmung nach dem Rennen spiegelt eigentlich gut wider, dass dieser Racing Bulls noch nicht da ist, wo man sein möchte. Also er hat davon gesprochen, dass es kein gutes Rennen war und dass man mit viel größeren Erwartungen gekommen ist und man diese nicht erfüllen konnte. Und das zeigt auch, was Alain Permain zusätzlich noch gesagt hat, dass eben die Erwartungshaltung gestiegen ist. Und da ist man noch ein bisschen was schuldig. Also man scheint sich jetzt da festzusetzen, ein Stück weit hinter Alpine in der Hackordnung. Aber man sollte sich nicht drauf ausruhen, ne? Denn dann hast du doch wieder Rennen, wo auf einmal Williams mitspielen kann, wo Haas vielleicht mal wieder stärker wird, obwohl die ordentlich in der Luft hängen, muss ich sagen. Und Audi. Ich glaube, wenn Audi wirklich mal durchziehen könnte, dann würden die den Racing Bulls auch den Rang ablaufen. Und einstweilen soll man das genießen und kann man auch. Und die Leistungen von Lawson und Lindblad an diesem Wochenende sind einwandfrei gewesen. Insbesondere Lawson. Also da, muss ich sagen, hat sich die Kritik zu Herzen genommen, die wir hier geäußert haben. Also er hört wohl auch Starting Grid. Und demnach zeigt er, was er kann, hat er ja genauso. Also na, gerne so weitermachen, in der Hoffnung, dass es noch besser wird. Aber ja, ich meine, möglich ist das, ne, dass die jetzt ihre Konstanz finden und dass die jetzt auch das Auto maximieren können. Zu wünschen wäre es denen. Ist ein sympathisches Team. Ich mag die Racing Bulls total gerne. Ich sehe sie halt nur nicht so konstant, wie andere sie schon sehen. Aber das können sie sich ja erarbeiten.
Absolut, absolut. Ja, zum Abschluss, Kevin, noch ein Team, über das ich gerne mit dir sprechen möchte. Man sagt ja immer im Leben, Vorbereitung ist alles. Manchmal scheitert es aber auch schon an der Vorbereitung und die Rede ist von Williams. Denn Williams ist, ja, sie werden es verschmerzen können, aber um 10.000 Euro ärmer geworden. Denn zwei Strafen gab es gleich, denn bei beiden Fahrern ist ihnen vorm Rennen schon ein Missgeschick passiert. Nochmal, damit ich jetzt auch nichts falsch sage, 5.000 Euro pro Fahrer. Denn Alexander Albon hatte zu Beginn der Einführungsrunde noch einen Teil der Heizdecken am Auto und bei Carlos Sainz stand nach dem 15-Sekunden-Signal noch Equipment neben dem Boden. Beides ist per Reglement verboten. Gott sei Dank, denn die Fahrer können da ja wirklich nichts für, keine sportliche Strafe, nur eine finanzielle. Aber es zeigt irgendwie, Kevin, und korrigier mich, wenn ich falsch liege, der noch eingesteckte Kühler, das war doch auch Williams, oder? Das war doch auch Alexander Albon vor einiger Zeit, ne?
Ja, ja.
Also es scheint so, dass man bei Williams irgendwie so kurz vor Start einer Session manchmal ein bisschen nervös wird oder es irgendwie andere Prioritäten gibt, aber ja, das sieht nicht gut aus, ne? Sieht nicht gut aus, klar, hat jetzt keinen Einfluss aufs Rennergebnis, aber es wirkt auch nicht wirklich, ja, selbstbewusst und auch nicht professionell in dem Fall dann.
Ja, das mit den Reifenabdeckungen sah natürlich auch super unglücklich aus. Ne? Man hat es ja bei Sky Deutschland auch in, ich weiß nicht, haben sie es bei F1 TV auch gezeigt, was da los?
Ich habe tatsächlich Sky Deutschland auch heute geguckt.
Okay, also da haben sie es ja gezeigt, was verhakt war. Ich meine, das ist halt Pech. Ist ein bisschen nachlässig. Also finde ich irgendwie interessant, dass Williams da so eine Nachlässigkeit reinbekommen hat, die man eigentlich weghaben wollte. Ne? Diese leichte Unprofessionalität, dieses leichte Ungeordnete, das hatte man ja unter James Fowles grundsätzlich unter Kontrolle und das ist so ein bisschen so ein Schlendrian, der da jetzt wieder reinkommt. Dann ja auch dieses zu schwere Auto zur Saisonbeginn, diese schwankenden Leistungen, Carlos Sainz, der immer unzufriedener werden muss, Backstage, was man so hört, dessen Vater vielleicht dann auch das ein oder andere Telefon mal in die Hand nimmt für ihn oder auch sein Cousin, der ja sein Manager ist. Carlos Sainz, der ja auch selber gesagt hat, letztes Jahr hätte er schon mal geguckt, also als es noch nicht so lief am Anfang, was die Optionen anderes an anderen Orten gewesen wären. Also bei Williams ist Vorsicht geboten. Also ist wirklich Vorsicht geboten, da nicht so einen Fahrer wie Carlos Sainz zu vergraulen mit dem Auto und mit den Leistungen und auch mit der Unprofessionalität. Von daher ist Platz 12 für ihn, und bei Alex Albon ist ja die Kamera kaputt gegangen, diese Onboard-Kamera, diese T-Kamera, und deswegen musste er in die Box. Da hat man dann noch ein bisschen was umgebaut, hat ihn nochmal zu einer kleinen Testfahrt rausgeschickt, deswegen hatte er 11 Runden Rückstand im Endergebnis dann danach. Also es läuft absolut nicht rund, ganz, ganz anders als letztes Jahr. Schieben wir es jetzt mal auf dieses erste Jahr des neuen Reglements. Ich glaub auch, dass Carlos Sainz nicht zu nächstem Jahr wechseln wird. Ich glaube, der wird sich das auch noch ein Jahr angucken. Aber dann wird es schon spannend, glaube ich, dann ihn überhaupt zu halten. Obwohl man ja, ich will nicht sagen vollmundig war, aber man hat auf jeden Fall klarer kommuniziert, dass man eigentlich nicht da sein wollte, wo man jetzt ist. Und dann kommen diese kleinen Nachlässigkeiten dazu, das wirft dann kein gutes Bild auf den Rennstall, der sich eigentlich in die richtige Richtung entwickelt hatte.
Ja, das bleibt abzuwarten. Für mich persönlich Carlos Sainz übrigens vielleicht auch ein passender Kandidat dann für Alpine, sollte man Franco Colapinto dann nicht weiter besetzen. Denn wir wissen, Flavio Briatore, der hat ein Herz für brünette Spanier. Und von daher, Carlos Sainz, der würde aber, Spaß beiseite, wirklich, glaube ich, auch gut ins Profil passen, wenn man sich da mit Alonso nicht einig wird oder das Ganze gar nicht wirklich heiß wird. Ist Carlos Sainz, glaube ich, so, dann doch das heißeste Eisen im Transferfeuer für die Mittelfeldteams. Ich glaube, für ein ganz großes Team wird es bei Carlos Sainz erstmal nicht mehr reichen.
Wird er vielleicht auch frei. Für Mittelfeldteams.
Ja, stimmt. George Russell könnte frei werden. Vielleicht kommt er zurück in die alte Heimat nach Williams.
Ja, genau. Mal wieder zurück, back to the roots. Mal wieder erden.
Mal erden. Ich muss auch, wir haben heute in der Watchparty drüber gesprochen, Kevin. Ich fand George Russell, George Russell zu Williams-Zeiten ultra sympathisch, und wir haben heute gemeinsam in der im Watch Together auf unserem Discord-Kanal festgestellt, da ist nicht viel von übrig geblieben in der Fansicht so.
Schon sehr wahr, ja.
Vielleicht könnte er sich wieder erden. Die Frage ist, Kevin, was ist denn von unserem Tippspiel übrig geblieben?
Ja, wir müssen ja erst
das verraten.
Ja, sehr gerne. Wir müssen ja erstmal Monaco nochmal revidieren. Ne? Auch da gibt
wir
es
müssen, ja. Ah, ja, stimmt. Wir müssen Monaco revidieren. Auch da. Ja,
auch und da
ich glaub,
ist,
und mir fällt gerade Siedentheiß ein. Ich glaube.
Du hast vergessen zu tippen. Nein, du hast.
Ach, ich bin ein Idiot. Och, Mann, ey. Ja.
Ich bin der Blödmann der Nation. Ja, dann kommen wir mal kurz zu Monaco. Ne? Da haben wir ja neue Tagessieger. Wir gratulieren in Gruppe 1 Dan Kev Ultra, unser großer Ultra, mit 77 Punkten in Gruppe
2. Wirklich? Dan Kev? Wie Dennis Dan, Kevin?
Ja, also so würde ich das jetzt verwerten.
Ah, ja? Ich hatte noch nie einen Fan. Ja.
Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Ne?
Ja. Also. Grüße gehen raus, ganz herzliche.
Grüße. 77 Punkte. Gruppe 2 Raffel mit 74 Punkten und in Gruppe 3 Monke Sniff mit 71 Punkten sind die Tagessiegenden. Und für Barcelona hast du unser kleines Tippspiel hier mit 1,5 zu 0,5 gewonnen. Ne, du hattest George Russell auf dem Podium, aber auf der falschen Position. Du hast ihn zum Sieg getippt, aber er ist ja Zweiter geworden. Und du hattest Franco Colapinto auf Platz 10. Übrigens, ich hatte Arvid Lindblad auf Platz 10. Also, wir haben so gesehen, hatten wir beide recht. Du hast jetzt das Glück, dass er die Strafe bekommen hat. Ne? Also, das ist,
immerhin ein kleiner Lichtblick für mich nach dieser Strafe. Gut.
Ja, bei mir war halt alles falsch, außer Lewis Hamilton, den ich auf Platz 3 getippt hatte, der ja bekanntermaßen gewonnen hat. Also, deswegen führst du jetzt mit 13 zu 12 und du hast bei Kicktipp 0 Punkte gemacht, bist auf Platz 225 abgerutscht. Ich sag das nochmal, du warst vorher auf Platz 195.
Stich rein in die Wunde, Kevin. Stich rein,
ich
natürlich.
Das auch nochmal für dich. Ist gar kein Problem.
Ja. Ja.
Ich habe 76 Punkte gemacht in Gruppe 1 und bin auf Platz 92. Wir gratulieren aus Gruppe 1, dem Sieger Drive to Kick-Tipp mit 92 Punkten. In Gruppe 2 Reinhard mit 93 Punkten. Und in Gruppe 3 Bombastus mit 89 Punkten zum Tagessieg. In der Gesamtwertung führt Tizi weiterhin mit 596 Punkten aus Gruppe 1. Jetzt auf Platz 2 ist Matissimo aus Gruppe 1 mit 593 Punkten und es teilen sich Platz 3 Wupperschumi und Gizmo aus der zweiten Gruppe mit 589 Punkten. Zum Zeitpunkt der Aufnahme wurde F1 Fantasy noch nicht final ausgewertet. Deswegen werden wir das F1 Fantasy Ergebnis in der Vorschau auf Spielberg reinnehmen und euch dann erzählen, wer dann für Monaco nochmal neu ausgewürfelt wurde als Tagessieger, weil da werden die Punkte auch nochmal neu berechnet und dann für Barcelona auch. Mehr kann ich euch jetzt gerade nicht sagen. Tippt weiter, macht eure Teams und weiterhin viel Erfolg und Spaß.
Ganz genau. Vor allem bei Kicktipp nicht vergessen zu tippen, Leute. Das ist ganz wichtig. Ja, damit, Kevin, bringen wir es heim. Get in der Starting Grid. Eine weitere Ausgabe ist im Kasten. Und ich bedanke mich bei dir, Kevin. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und ja, ich freue mich schon auf das, was nun kommt. Ich glaube, einige Sachen, einige heiße Eisen werden gerade geschmiedet in der Formel 1. Das Duell bei Ferrari, das Duell bei Mercedes, das Duell Antonelli Hamilton vielleicht. Und über all das werden wir in den nächsten Wochen sprechen. Da freue ich mich sehr drauf. An dieser Stelle, grazie, Kevin.
Ich freue mich auch und ich sag mal, prego.
Und ihr, bleibt bis dahin. Bitte gesund. Passt aufeinander auf. Get in there and keep racing.